Wir rufen nicht einfach nur Ziele aus und gucken dann mal, wie wir sie erreichen, sondern wir machen uns vorher über Machbarkeitsstudien, über Potenzialanalysen sehr, sehr genau Gedanken, was können wir eigentlich erreichen, an welcher Stelle können wir wo reduzieren. Diese nachhaltigeren Konsumoptionen müssen attraktiver gemacht werden über den Preis und müssen zugänglicher gemacht werden.
So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Jeden Mittwoch sprechen wir mit EntscheiderInnen über die Herausforderungen und Trends in ihrer Branche. Mit jeder Menge Insights und neuen Denkanstößen. Aus der Wirtschaft für die Wirtschaft.
Stellen Sie sich vor, Sie sind eines der größten Unternehmen in Deutschland. Und Sie haben für Ihr Unternehmen Net Zero ausgerufen. Sprich, in rund 25 Jahren wollen Sie so viel Kohlendioxid aus der Atmosphäre entfernen, wie Sie auch produzieren. Soweit, so gut. Aber nun das Problem. Den Großteil Ihres Fußabdrucks produzieren Sie gar nicht unbedingt selber. Er entsteht lang, bevor die Produkte Ihr Unternehmen erreichen oder ab dem Zeitpunkt, an dem ein Kunde ein Produkt von Ihnen mit nach Hause nimmt. Geht das dann überhaupt? Klimaneutral werden und im besten Fall trotzdem weiter wachsen? Es geht, sagt die Schwarzgruppe. Sie wissen schon, Lidl und Kaufland und noch viele Unternehmen mehr. Sie geben uns heute ganz konkrete und praktische Einblicke in Ihre Klimamaßnahmen. Und so erfahren wir zum Beispiel, warum in Ihren Läden Hafermilch und Kuhmilch das gleiche kosten und nebeneinander im Regal stehen. Ich fand es ein super spannendes und auch wirklich motivierendes Gespräch, denn es wurde schnell klar, die Möglichkeiten, den Fußabdruck zu senken, sind viel vielfältiger, als man vielleicht glaubt. Legen wir also los.
Nachgehakt.
Mein Name ist Jessica Springfeld und ich freue mich auf meinen Gast Michael Löscher, Leiter der Klimastrategie der Unternehmen der Schwarzgruppe. Herzlich willkommen.
Ganz lieben Dank für die Einladung, Jessica.
Ich habe gerade Lidl und Kaufland genannt, aber zur Schwarzgruppe gehören ja noch viel mehr Unternehmen. Wenn du jetzt auf eure ganze Gruppe guckst und du sozusagen einen Schwarz-Footprint berechnen musst, was wird da alles eingerechnet?
Ja, du sagst es ganz richtig. Zu unserer Gruppe gehören ein paar Unternehmen, die sogenannten Sparten mit Lidl, Kaufland, der Schwarzproduktion, PreZero, also unseren Entsorgungsbetrieben, den Kollegen der Schwarz Digits. Was wir tun üblicherweise, wenn wir eine Klimabilanz erstellen, also ein Corporate Carbon Footprint erstellen, dann gehen wir nach Greenhouse Gas Protokoll vor und das sieht vor, dass man nach bestimmten Scopes unterscheidet. Das heißt, bei all diesen Unternehmen, die ich gerade aufgezählt habe, geht es in Scope 1 und Scope 2 darum zu verstehen, welche betriebsbedingten Emissionen habe ich denn, also welche Emissionen entstehen im Betrieb, in unseren Gebäuden, wenn wir in den Filialen die Produkte kühlen, dann sprechen wir grob von 2% der Gesamtemissionen der Unternehmen der Schwarzgruppe und der große Teil, das sind über 98%, fallen in den sogenannten Scope 3. Scope 3 sind die vor- und die nachgelagerte Lieferkette und da haben wir mit besonderen Herausforderungen zu tun, aufgrund der Komplexität unserer Wertschöpfungsketten.
Dann gib uns noch mal ein ganz konkretes Beispiel für Scope 3. Ich finde immer, das bleibt super vage. Wie ist das zum Beispiel mit dem Käse bei euch im Regal?
Wir haben bei der Käseproduktion Emissionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette, die wir bei uns bilanzieren. Das beginnt bei der Futterherstellung und beim Transport der Futtermittel für die Kühe, die die Milch produzieren. Die Kühe stehen im Stall, die Kühe verdauen hier im Stall. Dabei entstehen auch wieder entsprechend klimaschädliche Gase, die wir bei uns mit einberechnen. Dann wird der Käse produziert, der Käse muss verpackt werden, der Käse geht in die Filiale, wird also dorthin transportiert, wird vom Kunden dann wieder nach Hause transportiert. Bevor der verzehrt wird, liegt er im Kühlschrank und am Ende wird die Käseverpackung dann auch wieder dem Recycling zugeführt über den gelben Sack. Auch hier entstehen Emissionen. Daran wird, glaube ich, sehr anschaulich deutlich, dass wir es hier mit einer recht komplexen Herausforderung zu tun haben, diese ganzen Emissionen erstmal überhaupt zu bilanzieren, zu verstehen, was entsteht eigentlich wo. Und der nächste Schritt ist dann natürlich, wie können wir an den unterschiedlichen Stellen entlang der Wertschöpfungskette die Emissionen reduzieren.
Und es ist ja bei euch so, ihr habt Net Zero ausgerufen bis 2050, heißt, da soll eigentlich dann eine Null stehen. Woher kommt der Mut überhaupt, das zu tun, wenn man weiß, es gibt so einen großen Bereich, auf den wir jetzt zumindest nicht sofort Einfluss nehmen können?
keinen direkten, sondern nur so einen indirekten und mittelbaren Einfluss haben. Klar, das ist eine lange Reise, auf der wir uns da befinden. Und spätestens seit dem Pariser Klimaabkommen 2015 ist auch für uns klar, dass wir einen signifikanten Beitrag leisten wollen zur Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad. Wir sehen dieses Thema nicht nur aufgrund von möglichem regulatorischen Druck oder bestimmten NGOs, die uns bitten, hier voranzugehen, sondern für uns ist das letzten Endes auch ein Thema der Sicherung unseres Geschäfts. Und zwar der langfristigen Sicherung unseres Geschäfts. Wir bieten Produkte an, die darauf angewiesen sind, dass wir auch in der Zukunft noch funktionierende Ökosysteme haben. Insofern ist es auch ein Thema der Business Continuity. Und deswegen haben wir uns schon 2020 auf die Reise gemacht und sind seit 2020 Mitglied der Science-Based Targets Initiative. Sprich, alles, was wir hier tun, ist wissenschaftlich überprüft und leistet dementsprechend dann auch einen signifikanten Beitrag zur Begrenzung der Erderwärmung.
Ich glaube, das macht man sich nicht immer bewusst, ne? Speziell Handelsunternehmen wie ihr brauchen natürlich sozusagen gute Böden, auf denen noch was wächst, Klima, unter dem noch was wächst, um überhaupt was anbieten zu können. Dann lass uns das Fatalistische mal etwas sozusagen aus dem Blickfeld nehmen, sondern und gucken, wie wir da hinkommen. Wenn du jetzt zurückschaust, was waren eure größten Hebel bisher, wenn du sagst 2020 seid ihr losgelaufen, um den CO2-Fußabdruck zu senken? Und was kommt jetzt?
Ich glaube, was wir tatsächlich schon sehr viel realisieren konnten, ist das ganze Thema Energie in den Bereichen Scope 1 und Scope 2, hatte ich gerade angesprochen, da wo wir direkten Einfluss drauf haben, wo wir umstellen können, beispielsweise in Bezug von braunem Strom auf Grünstrom. Grundsätzlich ist es ein vielfältiger, bunter Blumenstrauß an Maßnahmen. Wir müssen an unser Sortiment ran, also die klimafreundliche Gestaltung unserer Produkte. Wir müssen an unsere Mobilitäts- und Logistiklösungen ran. Die müssen emissionsarm gestaltet werden, wenn wir bauen, wenn wir modernisieren, wenn wir renovieren, klimafreundliches Material ressourcenschonend einzusetzen. Das sind alles Möglichkeiten, die wir haben, wo wir auch zum Großteil selber Einfluss drauf haben. Aber du hast es gerade angesprochen, Scope 3, unsere vorgelagerte Lieferkette und die nachgelagerte Lieferkette, das sind alles Themen, die uns ein Stück weit umtreiben, ne? Und was wir hier tun müssen, ist einfach partnerschaftlich vorangehen mit unseren Lieferanten, mit unseren Geschäftspartnern. Ein weiterer wichtiger Punkt ist Konsumverhalten, also die nachgelagerte Lieferkette, ja, unsere Kunden und die entsprechende Nachfrage.
Also ich kann mir vorstellen, vorgelagert, da kriegt man noch relativ schnell gut Futter dran. Ne? Man kann ja auch sagen, wir arbeiten mit Unternehmen zusammen, die folgende Standards einhalten und dann ergibt sich das so ein bisschen, der Markt regelt das. Wenn ihr jetzt aber einen Kunden habt, der, sagen wir mal, bei Lidl die schon erwähnte Packung Käse kauft, dann hat man natürlich nicht mehr denselben Einfluss, was ab dem Zeitpunkt passiert. Und die Menschen reagieren darauf ja auch oft so ein bisschen, dass sie sich schnell bevormundet fühlen. Wir kennen alle die großen politischen Debatten, die darum dann entflammen. Wie versucht ihr, diese nachgelagerte Lieferkette, den Konsumenten dabei zu unterstützen, auch nachhaltiger zu handeln?
Genau dabei, darum geht's, Jessica. Es geht um die Unterstützung des Konsumenten. Es geht nicht darum, dem Konsumenten ein begrenztes Angebot zu machen, ihm vorzuschreiben, was er zu kaufen, was er zu konsumieren hat und was nicht, sondern es geht auch hier darum, den Kunden letzten Endes zu befähigen. Wie machen wir das? Wir haben beispielsweise jetzt vor kurzer Zeit bei Lidl und bei Kaufland die Preisparität von pflanzlichen Fleischalternativen auf den Weg gebracht, sprich bei unseren Eigenmarkenprodukten haben wir es geschafft, die Produkte auf pflanzlicher Proteinbasis preislich gleichzustellen mit solchen auf tierischer Proteinbasis, haben das dem Kunden deutlich gemacht, auch über Kommunikation und haben auch im Markt die Produkte nebeneinander platziert, ne? Sodass es tatsächlich dann sehr einfach war für den Kunden, eine nachhaltigere Konsumentscheidung zu treffen. Und darum geht es, diese Konsumoptionen, diese nachhaltigeren Konsumoptionen müssen attraktiver gemacht werden über den Preis und müssen zugänglicher gemacht werden. Und dann, glaube ich, werden wir auch das Thema Konsumwandel ohne Beschneidung, ohne Begrenzung, sondern einfach über ein attraktives Angebot gemeinsam auch mit dem Kunden gestalten können.
Das finde ich ganz spannend, weil es gibt ja, wenn ich jetzt so überlege, in Supermärkten dann zwei Ansätze. Einmal gibt es die Supermärkte, die wirklich sagen, okay, wir machen eine ganze Insel sozusagen, da steht dann drüber vegetarisch, vegan und da haben wir dann alles vom Kokosjoghurt bis zur veganen Salami sozusagen. Ihr sagt, ihr macht eigentlich bessere Erfahrungen damit, dass sozusagen bei euch die Kuhmilch neben der Hafermilch steht und dann kann der Kunde gucken. Worauf basiert ihr das? War das für eine Entscheidung? Habt ihr da Tests gemacht? Gibt es da schon irgendwie Rückmeldungen?
Na, es geht letzten Endes, glaube ich, darum, dass man solche nachhaltigen Produkte, solche nachhaltigeren Alternativen einfach in die Breite bringt. Ne? Man spricht ja da gerne auch von Nischenangeboten und das, was du gerade beschrieben hast, wir machen mal ein Regal, schreiben da oben was drüber und da packen wir dann die ganzen Produkte rein. Das ist genau das, ein Nischenangebot. Ne? Es geht aber darum, dass wir auch bei der Milch und bei der Milchmarke, die tatsächlich ein großes Umsatzvolumen hat und die viele Kunden einkaufen, auch hier tatsächlich einen Unterschied herbeizuführen. Und deswegen müssen wir an den Stellen ansetzen, wo tatsächlich auch ein Großteil der Kunden einen signifikanten Unterschied machen kann. Sonst ist das leider nur, das ist auch wichtig, um aufzuklären und zu kommunizieren, aber dann ist es in der Regel eine kommunikative Maßnahme über solche Regalplatzierungen, signifikante Beiträge und dann auch eben signifikante Zielbeiträge zur Reduzierung der Emissionen schaffe ich nur, wenn ich auch an diese Produkte rangehe, wie ich es gerade beschrieben habe.
Du hast auch über Preise gesprochen. Jetzt sind die Deutschen dafür bekannt, besonders preissensibel zu sein. Ist es oft wirklich der Preis, der den entscheidenden Unterschied macht?
Ich glaube nicht immer. Ich glaube, es ist tatsächlich der Mangel an Aufgeklärtheit und an Informationen. Ne? Ich kann auch durchaus heute schon auch kostengünstig nachhaltige Einkaufsentscheidungen treffen und nachhaltig konsumieren. Das ist aber nicht so ganz einfach, ne? Weil man muss sich eben die Informationen zusammensuchen. Die Komplexität, von der ich vorhin gesprochen habe, die ist für uns als diejenigen, die Produkte präsentieren, gilt runterzubrechen, damit der Kunde eine nachhaltige Entscheidung treffen kann. Wir sehen jetzt durchaus noch bei vielen Produkten sogenanntes Nachhaltigkeitspremium, ne? Weil es halt oftmals dann auch ein Werbeversprechen ist. Aber ich glaube, darüber kriegt man das Problem nicht gelöst und da kriegt man eben auch nicht die breiten Kundengruppen abgeholt und entsprechend mit auf die Reise genommen Richtung Netto Null, wie wir das brauchen.
Jetzt war das ein sehr konkretes Beispiel. Da habt ihr eine Entscheidung getroffen, wir machen Preisparität, wir stellen das nebeneinander in den Supermarkt. Wie ist das perspektivisch? Also du bist unter anderem dafür da, dass wirklich am Ende Net Zero dabei rauskommt. Wie konkret sind deine Planungen und welche Rolle spielen dabei für dich auch neue Technologien?
Ja, das ist eine ganz, ganz spannende Frage. Also zunächst mal sehr konkret, ja, weil ohne eine klare Idee davon, wie so ein Reduktionspfad aussehen kann, halten auch solche Klimaziele keiner wissenschaftlichen Überprüfung statt. Wir rufen nicht einfach nur Ziele aus und gucken dann mal, wie wir sie erreichen, sondern wir machen uns vorher über Machbarkeitsstudien, über Potenzialanalysen sehr, sehr genau Gedanken, was können wir eigentlich erreichen, an welcher Stelle können wir wo reduzieren. Wir sprechen ganz konkret davon, dass wir über den Betrieb bedingten Emissionen bis 2030 um 48% reduzieren wollen gegenüber 2019. Das erreichen wir in weiten Teilen durch die Umstellung auf 100% Strombezug von erneuerbaren Energiequellen. Aber natürlich brauchen wir, und das gilt insbesondere für die Zielerreichung mit Blick auf 2050, also unser Net Zero Commitment, dass wir technologische Entwicklungen benötigen, um bestimmte sehr emissionsintensive Geschäftsmodelle zu dekarbonisieren. Wir sind mit vielen neuen Technologien, was den Verkehrsbereich beispielsweise angeht, was den Logistikbereich angeht, auf einem guten Weg. Wir sammeln da Erfahrungen mit der Elektrifizierung vom Schwerlastverkehr, sind da auch sehr technologieoffen, gerade bei emissionsintensiveren Geschäftsmodellen. Und ich denke da beispielsweise an die thermische Verwertung von Abfällen. Brauchen wir Technologien wie Carbon Capture and Storage, also die Abscheidung von CO2 und entsprechende Speicherung von CO2, damit dieses CO2 bestenfalls dann in der Zukunft auch als ein Rohstoff wieder der chemischen Industrie zur Verfügung gestellt werden kann. Sprich, wir brauchen insbesondere bis 2050 technologische Entwicklungen, regulatorische, politische Rahmenbedingungen, bestimmte Gegebenheiten im Markt, damit wir insgesamt als Gesellschaft die Emissionen, wie wir das geplant haben und wie wir das vorsehen, reduzieren können, um das große Ziel zu erreichen, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Ja? Da ist also viel schon sehr konkret hinterlegt in unseren Plänen, insbesondere mit Blick auf die kurzfristigen Ziele. Was das langfristige Net-Zero-Ziel angeht, brauchen wir aber an der einen oder anderen Stelle noch technologischen Fortschritt. Und das brauchen nicht nur wir als Unternehmen der Schwarzgruppe, sondern insgesamt die Wirtschaft. Und deswegen macht die Bundesregierung auch beispielsweise mit der Carbon Management Strategie hier schon einige Fortschritte und versucht dann ein Stück weit den Weg zu ebnen.
Michael, wir sind in das Thema Net Zero eingetaucht. Wenn es allerdings zum Abschluss nur einen Punkt gäbe, den du als Denkanstoß den Hörern mitgeben möchtest, welcher wäre das?
Und jetzt der Gedanke zum Mitnehmen.
Ich glaube, mein Tipp, mein Hinweis wäre, dass man sich nicht vor der Komplexität und vor der Größe der Herausforderung erschrecken lässt, dass man sich nicht davor scheut, dieses Thema anzugehen. Und jeder Beitrag, sei er noch so klein, hilft am Ende. Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, wo man hier schauen kann, dass man seinen eigenen persönlichen Fußabdruck reduziert. Und das gilt für uns, das gilt aber auch für die nachfolgenden Generationen, das ein Stück weit vorzuleben, dann auch unseren Kindern, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Aktuell ist es noch so, dass unsere Kinder uns das vorleben in weiten Teilen und ich glaube, das gilt es auch in der Zukunft ein Stück weit umzudrehen.
Und wie das ganz konkret gelingt, darüber haben wir heute gesprochen. Vielen lieben Dank, Michael, für die Einblicke in deine Arbeit, euer Unternehmen. Und Ihnen, liebe Zuhörer, vielen lieben Dank fürs Einschalten.
So klingt Wirtschaft. Haben Sie Fragen, Kritik oder Anmerkungen? Dann schreiben Sie uns gerne an podcast@handelsblattgroup.com. Gefällt Ihnen, was Sie hören? Dann bewerten Sie uns gerne auf Spotify oder Apple Podcasts.